Meister Keiho Shumitsu oder Kui Feng Zong Mi, 780 bis 841, klassifizierte Zen in 5 Kategorien. Das erste, Zen außerhalb des Weges, Gedo. Zweites, gewöhnliches Zen, Bompu. Drittens, Zen des kleinen Fahrzeugs, Shōjo. Viertens, Zen des großen Fahrzeugs, Daijo. Fünftens, Zen des höchsten Fahrzeugs, Saijojo. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Fünf Kategorien oder 5 Arten von Zen. Ich kenne die schon ziemlich lange. Ungefähr so lange, wie ich Zen kenne. Denn diese 5 Arten des Zen waren Bestandteil der Zen-Unterweisung von Harada Roshi. Allerdings nicht der Harada, der öfters nach Asendorf kommt, sondern derjenige, der in 3 Pfeiler des Zen sehr oft zitiert wird. Der hat einen Einführungskurs in die Zen-Übung entworfen damals und dazu gehörten auch diese 5 Arten des Zen. 3 Pfeiler des Zen war das erste Buch, über das ich überhaupt mit Zen in Berührung gekommen bin. Vielleicht sogar der Grund oder der Anlass. Das habe ich also vor Jahrzehnten gelesen. Wusste nie, woher das kommt. Ob der Harada sich das ausgedacht hat, diese Kategorisierung. Aber in der Tat bin ich neulich wieder darauf gestoßen. Und sie ist sehr alt. Sie ist auch nicht japanisch, sie kommt aus China offensichtlich. Hat Kuei Feng Zong Mi gelebt. Was ist Zen außerhalb des Weges? Ich erkläre erstmal so ein bisschen, was man darunter versteht. Zen außerhalb des Weges. Das ist eine Form von Zen. Die sich nicht im Einklang befindet mit dem Weg und der Lehre des Buddha. Das heißt, ich benutze sowas wie Sazen, Versenkung, Umgang, Training meines Geistes für etwas anderes. Zum Beispiel, um eine außerordentliche Konzentrationskraft zu entwickeln für irgendwelche Zwecke. Oder um Schmerzen aushalten zu können, vielleicht. Oder auch Sachen wie Raja-Yoga, der methodisch Zen-ähnlich ist, aber eine ganz andere geistig-philosophische Grundlage hat, könnte man als Zen außerhalb des Weges bezeichnen. Also eine Form, Zen zu üben, die mit dem Weg des Buddha eigentlich nichts zu tun hat, aber die gleichen Methoden verwendet. Konzentration, Disziplinierung des Geistes. Dann gibt es gewöhnliches Zen, Bompu. Gewöhnlich. Man kann das auch Alltags-Zen oder so nennen. Das Zen der gewöhnlichen Menschen vielleicht. Entscheidend für die Einordnung als Bompu, als gewöhnliches Zen ist, dass man das wiederum nicht benutzt, um ein spirituelles Ziel zu erreichen, sondern einfach, weil man festgestellt hat oder weil man glaubt, dass einem das gut tut. Also, wenn ich Zen übe, damit ich ruhiger werde, damit ich gelassener mit Situationen umgehe, weil es meinen Blutdruck senkt, um mal rauszukommen, um Stress aus dem System zu nehmen oder sowas. Wenn ich Zen mit dieser Absicht praktiziere, dann würde das hier als Bompu Zen eingeordnet werden. Dann gibt es das Zen des kleinen Fahrzeugs. Das ist das erste, was etwas mit Buddhismus zu tun hat. Die ersten beiden Arten des Zen nennt man auch Zen inmitten der Illusionen. Weil diese Formen von Zen auf Illusionen basieren und auch nicht darauf ausgerichtet sind, Illusionen zu überwinden. Zen des kleinen Fahrzeugs, das dritte, Shōjō, ist ein buddhistisches Zen. Buddhistisch in dem Sinne, dass die grundlegenden Lehren des Buddha über das Nicht-Ich Teil der Übung sind. Wer das Zen des kleinen Fahrzeugs, Shōjō, übt, der versucht, die Leerheit des Ego zu erkennen. Die Leerheit des Ego erkennen hat als Motivation in diesem Fall, dass ich festgestellt habe, dass ich leide und dass mein Leiden durch meine Verhaftung an das Ich begründet ist. Und meine Motivation in dem Fall ist, wenn ich diese buddhistische Lehre glaube, dass ich versuche, mich von meinem Ego zu befreien. Kein Ego, kein Problem. Mein Leiden verschwindet. Das ist die Motivation für das Zen des kleinen Fahrzeugs. Letztendlich ausgehend von meinem persönlich wahrgenommenen Leiden. Zu versuchen, dieses Leiden zu beenden, indem ich mich von meinem Ego befreie, von meiner Ego-Vorstellung. Zen des kleinen Fahrzeugs. Wie es anderen geht, ist für mich, wenn ich von dieser Geisteshaltung ausgehe, eigentlich komplett irrelevant. Mein Ego ist leer, die Egos aller Menschen sind leer, die Egos aller Wesen sind leer, also brauche ich mich auch nicht um andere Leute zu kümmern. Es reicht vollkommen, wenn ich klarkomme. Ich muss nur für mich selbst üben. Das ist das Zen des kleinen Fahrzeugs. Ich übe für mich selbst. Ich versuche für mich selbst Befreiung zu erreichen. Und mehr will ich auch gar nicht. Das ist die Motivation dahinter. Jeff Shaw hat mal gesagt, es gibt keine egoistischere Motivation als genau das, für mich allein Befreiung erlangen. Die vierte Art des Zen ist das Zen des großen Fahrzeugs, Daijo. Also das kleine Fahrzeug ist das Hinayana. Das große Fahrzeug ist das Mahayana. Daijo. Beim Zen des großen Fahrzeugs ist der Unterschied zum Zen des kleinen Fahrzeugs, dass ich nicht beschließe, mich allein zu befreien. Und nicht nach links und nicht nach rechts zu schauen. Sondern der Entschluss, der Wunsch, alle Wesen gemeinsam zu befreien. Das heißt, das ist letztlich das, wo das Bodhisattva-Gelübde geboren wird. Ich bemühe mich um Befreiung, nicht nur für mich selbst, sondern für alle Wesen. Das ist das Zen des großen Fahrzeugs. Das fünfte ist das Zen des höchsten Fahrzeugs, Saijojo. Das Zen des höchsten Fahrzeugs beruht nicht darauf, irgendwelche Wesen befreien zu wollen, sondern auf der Erkenntnis und der festen Überzeugung, dass ich Buddha bin, dass du Buddha bist, dass alles, was ich sehe, Buddha ist, dass mein Geist, so wie er ist, Buddha ist. Also, das, was wir aus der Geschichte des sechsten Patriarchen kennen. Nicht Spiegel putzen, sondern erkennen, dass es nichts gibt, wo Staub sich niederlassen könnte. Das ist das Zen des höchsten Fahrzeugs. Wozu benutzt man so eine Klassifikation? Warum hat jemand die aufgestellt? Ein chinesischer Zen-Meister und während es in der indischen Geisteswelt vielleicht sehr interessant ist, Sachen einfach so zu klassifizieren, um sich Systeme aufzubauen, würde ich das jetzt bei einem chinesischen Zen-Meister nicht vermuten, dass er daran Interesse hat, ein System um seiner selbst willen aufzustellen, sondern dass er bestimmte Zwecke damit befolgt hat oder einen Bedarf dafür gesehen hat, diese Klassifikation aufzustellen. Erstmal ist diese Klassifikation ja vollkommen willkürlich. Wenn wir hier sitzen, wenn wir hier zusammen ein Session machen, gemeinsam, welche Art von Zen praktizieren wir denn dann hier? Kleines Fahrzeug, befreien uns selbst, großes Fahrzeug, wir praktizieren zusammen, höchstes Fahrzeug, wir wollen nirgendwo hin, gewöhnliches Zen, ja, ist tatsächlich gut, um rauszukommen aus gewissen geistigen Spannungen. Zen außerhalb des Weges, ja, ist dann wirklich alles, was wir hier tun? Ist das wirklich rein buddhistisch motiviert? Und man könnte dann sagen, dass jetzt Gedo, Bompu, Shojo, Daijo, Saijojo, Zen zu nennen, heißt ja einfach nur irgendwelche Etiketten darauf kleben, was wir tatsächlich tun. Ich vermute, Kuifeng Zhongmi wollte uns einen Kompass geben. Ein Werkzeug, mit dem wir selbst überprüfen können, was mit unserem Zen gerade los ist. Was wir wirklich vorhaben, was unsere Absichten sind und ob wir auf dem authentischen Weg des Zen sind. Eigentlich ist nur die letzte Form von Zen, die letzte Art, Saijojo, das Zen des höchsten Fahrzeugs, das, was man klassisch authentisches Zen nennt. Das ist genau das, was den sechsten Patriarchen von dem designierten Nachfolger des fünften Patriarchen unterscheidet. Dass er diese Sichtweise erreicht hat. Das ist das, was wir rezitieren, wenn wir im Hanya Shingyo die Worte wiederholen, dass es nichts zu verwirklichen gibt. Nichts zu verwirklichen. Im Zen des großen Fahrzeugs gibt es durchaus noch viele Sachen zu verwirklichen. Also können wir uns selbst mal überprüfen. Was sind meine Motivationen? Ist mein Zen, meine Zen-Übung richtig ausgerichtet? Oder was will ich eigentlich erreichen? Könnte man auch fragen. Es ist nichts verkehrt daran, etwas anderes zu üben als das Zen des höchsten Fahrzeugs. Nur, dass man sich dann der entsprechenden Begrenzung bewusst sein muss und sich klar sein muss, dass es das eigentlich nicht ist, worum es im Zen geht. Zen außerhalb des Weges. Also, wenn wir uns mit Yoga beschäftigen, zum Beispiel Raja Yoga, nicht Hatha Yoga, Raja Yoga, zum Beispiel mit dem spirituellen Ziel, die Einheit von Atman und Brahman zu erreichen. Oder wenn wir ein christliches Zen üben, um Gott näher zu kommen oder die Trennung zu Gott aufzugeben. Oder irgendetwas in der Art, dann üben wir ein Zen außerhalb des Weges. Und dann kann man das natürlich tun, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass das eigentlich eine Form ist, wo man sich Elemente des Zen ausborgt, um ein anderes Ziel zu erreichen. Möglicherweise erreicht man dieses andere Ziel mit dieser angepassten Methode. Aber das ist eben nicht das, worum es im Zen geht. Gerade bei uns, die wir Laien sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir mit irgendeiner Form von gewöhnlichem Zen angefangen haben. Also, dass wir irgendwie Meditation gelernt haben, lernen wollten, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, es tut uns gut, es beruhigt uns, nimmt den Stress aus unserem Leben ein bisschen. Autogenes Training zum Beispiel, das gewöhnliches Zen nach dieser Einteilung. Und auch daran ist natürlich nichts verkehrt. Und es gibt diese Wirkung, wenn man das entsprechend betreibt. No problem. Also, eine Motivation, mit der viele von uns angefangen haben. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, sich irgendwelche Sachen abzugewöhnen, die einem an mir selbst nicht passen, schlechte Angewohnheiten loswerden. nicht mehr so aufbrausend sein, nicht mehr so verletzlich sein, irgendwie sowas, dadurch, dass ich so in mir ruhe. Das sind alles verlockende Ziele und ohne diese Wünsche wären die meisten von uns nie zum Zen gekommen, vermute ich. Oder für ganz viele war das der Einstieg. Also kein Problem damit, wenn das der Einstieg ist. Aber wichtig ist zu erkennen, darum geht es nicht im Zen. Wir können das trotzdem üben, wir können das trotzdem üben, können solche Wirkungen auch mitnehmen. Aber das ist nicht das, worum es eigentlich geht. Und wenn wir uns darauf ausrichten, dass wir diese Ziele, die zum Bompu Zen gehören, erreichen, dann bedeutet es, dass wir letztendlich uns weiter um unser eigenes Wohlbefinden drehen. Und das führt nicht zur Befreiung. Oft erreichen wir dann die nächste Stufe, das Zen des kleinen Fahrzeugs. Also wenn wir festgestellt haben, dass das, was uns für das gewöhnliche Zen, für das Bompu ursprünglich motiviert hat, so nicht erreichbar ist, aus dem Grund, den ich eben sagte, wenn ich mich um mich selbst bekümmere, werde ich feststellen, das ist ein Loch, was ich nicht füllen kann. Dann komme ich an den Punkt, das Problem ist eigentlich mein Ego, die Existenz meines Egos oder meine Wahrnehmung meiner selbst als ein abgetrenntes Ego. Das ist das Problem. Das muss ich abstellen. Gerade wenn man in Deutschland mit Buddhismus in Berührung gekommen ist, insbesondere schon vor ein paar Jahrzehnten, ist man dem sehr zugeneigt. Das liegt einfach daran, dass Deutschland eine sehr lange Theravada-Tradition hat. Die Theravadins waren die ersten, die Buddhismus in Deutschland verbreitet haben. Und die im Theravada gelehrte Form von Buddhismus ist sehr nüchtern, sehr sachlich. Und das hat offensichtlich die Deutschen sehr angesprochen. Deswegen hat sich das hier sehr schnell verbreitet. Ich hatte neulich die Gelegenheit, bei einem Interview teilzunehmen, was ein Religionsforscher, der die Geschichte des Buddhismus in Bremen erforscht, mit Bernd Joschke gemacht hat, und Christoph Hatlapper waren auch dabei, also die, die eigentlich den Zen-Kreis gegründet haben. Und die haben dann so ein bisschen erzählt, wie sie zum Zen gekommen sind. Und ihr Weg zum Zen war erstmal, dass sie Vorträge von Theravada-Mönchen gesehen haben über Theravada-Buddhismus im Wesentlichen. Vier edle Wahrheiten, Pali-Kanon. Und das hat uns und unsere Form von Buddhismus wahrscheinlich sehr stark geprägt. Dieses Nebeneinander der Theravada-Überlieferung, die den ganzen theoretischen Hintergrund stellten und der Zen-Praxis. Die Theravada-Überlieferung ist, wie gesagt, sehr nüchtern, sehr sachlich, aber auch sehr klar, leicht zu begreifen, sehr logisch. Und weil es insbesondere im Zen gar kein wirklich ausgearbeitetes theoretisches System gibt, das erklärt, wie das alles funktioniert, beziehungsweise entsprechende Literatur damals vielleicht nicht bekannt war oder noch nicht übersetzt war, wurde bei uns eigentlich ein Gemisch gemacht. Also Zen-Praxis, Sazen-Praxis, Form, wie wir das in Japan gelernt hatten oder aus Japan übernommen hatten. Und als theoretisches Modell dazu Theravada-Buddhismus im Wesentlichen. Dass es einen Unterschied gibt zwischen dem kleinen und dem großen Fahrzeug, war durchaus bekannt. Aber trotzdem haben wir sehr viel mit dem Modell des kleinen Fahrzeugs gearbeitet. Und letztendlich ist es auch natürlich, sich so zu entwickeln. In gewisser Hinsicht könnte man diese fünf Arten des Zen auch als einen Stufenweg beschreiben, den man durchlaufen kann. Das heißt, bei den meisten ist es so, dass sie zu Beginn ihrer Zen-Übung, wo sie sich wirklich entschließen, mit einem buddhistischen Background, mit einer buddhistischen Motivation Zen zu üben, dass sie eine Art Hinayana-Zen üben. Ein Zen, was sich nicht um andere kümmert, sondern nur um mich selbst. Dass man jetzt mit anderen zusammenübt, ist okay. Das hilft. Es funktioniert besser, wenn ich mich hier hinsetze und ihr guckt alle zu. Kann ich mich nicht so mal eben umsetzen. Geht nicht. Wenn ich alleine übe, kann ich mir das viel einfacher durchgehen lassen. Das heißt, ich kann durchaus in einer Gemeinschaft üben mit einer kleinen Fahrzeugmotivation. Auch daran ist nichts verkehrt. Denn es ist ein Fortschritt gegenüber dem gewöhnlichen Bompu-Zen, bei dem es mir noch darum geht, mein Ego zufriedenzustellen. Und zumindest bin ich an den Punkt gelangt, dass mir klar ist, es ist nicht das Problem, dass ich die Sachen, die ich haben will, nicht bekomme oder dass ich damit nicht gelassen genug umgehe, sondern das Problem ist, dass ich an meinem Ich hänge. Ich versuche dann also, mein Ich für mich allein loszulassen. Übe in einer Gemeinschaft, aber ich gucke nicht nach links und nicht nach rechts und will für mich ganz allein Befreiung erlangen. Erfahrungsgemäß übt man so dann einige Zeit, einige Jahre, und stellt dann irgendwann fest, es geht nicht weiter. Weil es ein logisches Problem gibt. Der am Anfang nicht unmittelbar klar ist. Das logische Problem ist, hinter dem Ganzen steckt der Wunsch, das Ego loszuwerden. Und wessen Wunsch ist das? Es ist der Wunsch meines Egos. Und deswegen kann diese Form von Übung eine Zeit lang vielleicht das Gefühl erzeugen, dass ich freier werde. Aber wenn ich wirklich hinschaue, wenn ich aus meiner Kunstwelt, die ich mir eventuell entsprechend anlegen kann, heraustrete und mit der Realität in Kontakt gehe, stelle ich fest, es hat nicht funktioniert. Es kann gar nicht funktionieren. Der Wunsch des Egos, das Ego loszuwerden, ist ein Widerspruch in sich. Das kann nicht funktionieren. Und das ist dann auch der Grund, warum viele Leute die Zen-Übung irgendwann aufgeben. Dieser Weg des kleinen Fahrzeugs führt nicht wirklich zur Befreiung. Er kann dazu führen, dass ich eine Zeit lang mein Leiden weniger wahrnehme. Und auch das ist ein Problem, denn Leiden ist der Kompass in der Lehre des Buddha. Leiden zeigt mir, dass ich an mir arbeiten muss. Wenn ich nicht mehr leide, fehlt mir die ganze Energie. In dem Moment, wo ich für mich nicht mehr leide und mir alles andere egal ist, bricht meine Energie, meine Kraft, meine Motivation, den Weg zu gehen, in sich zusammen zu 100%. Wenn ich hier von kleinem Fahrzeug geredet habe im Zusammenhang mit Theravada, das ist natürlich nicht dasselbe. Also man kann Theravada mit einer Mahayana-Motivation üben und muss es auch aus genau den Gründen, die ich eben beschrieben habe. Und man kann eben auch Zen, was eigentlich eine Mahayana-Übung ist, mit einer Hinayana-Motivation betreiben. Dann kommt man halt nicht weiter und bleibt irgendwann stecken. Falls man irgendwann an diesen Punkt gekommen ist und ihn nicht benutzt, um aus der Übung abzuspringen und sich irgendwas anderes zu suchen, dann erreicht man eventuell das Zen des großen Fahrzeugs. Natürlich kann man bei jeder Art von Zen anfangen, aber häufig ist das ungefähr die Reihenfolge. Wenn man lang genug in dieser Gemeinschaft gesessen hat, vielleicht Seite an Seite und nur von dem einen Gedanken erfüllt, wie kriege ich meine Erleuchtung, wie werde ich mein Ego los, kann es auch passieren, dass man irgendwann erkennt, ich bin ja gar nicht allein hier. Hier sitzen noch andere Leute, die haben genau dasselbe Problem wie ich offensichtlich. Genau dasselbe, sonst wären die ja nicht hier so lange. Und auch wenn es mir persönlich gerade gut gehen sollte, und ich gerade mit mir im Frieden bin, und es geht jemand anders schlecht, dann berührt mich das vielleicht. Wenn ich mich um andere Leute kümmern muss, wenn ich Ämter in der Sendo habe, dann fördert das natürlich so ein Denken, so eine Wahrnehmung. Wenn ich Jikijitsu bin, übernehme ich die Verantwortung für euch zu einem großen Teil. Die Regel ist, ihr dürft euch nicht um euch selbst kümmern oder nur minimal. Das bedeutet aber auch, ihr müsst euch darauf verlassen können, dass ich mich als Jikijitsu zu einem großen Teil um euch kümmere. Von mir als Jikijitsu verlangt das, euch mindestens so zu sehen wie mich selbst, wenn nicht mehr. Das heißt, mein Ego, meine Zentriertheit auf mein Ego tritt in den Hintergrund. Das, was ich bei der vorherigen Art des Zen lösen wollte, dass ich mein Ego loswerde und wo ich mich dann drauf konzentriere, tritt in den Hintergrund. Das heißt nicht, dass das Ego weg ist. Überhaupt nicht. Das wäre schön. Aber es spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Wenn ich mit einer Gruppe von Menschen in einem Raum sitze und mein primärer Fokus ist, dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht, dann spielt mein Ego für meine Motivation, für meine Übung keine Rolle mehr. Und das ist tatsächlich der einzige Weg, sich vom Ego zu befreien. Je mehr ich mich darauf konzentriere, es loszuwerden, desto stärker wird es. Je mehr ich dahin komme, dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt, ohne dass ich dagegen ankämpfen muss, desto größer ist meine Chance, wirklich von meinen Anhaftungen an mein Ego frei zu werden. Dann erreiche ich das Zen des großen Fahrzeugs, wo mir klar ist, es geht eigentlich gar nicht um mich vordringlich. Es geht darum, dass wir alle zusammen üben und gemeinsam freier werden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den erreicht man auch nicht unbedingt spontan mit einem Schritt, sondern es ist vielleicht eine Verschiebung über Jahre, wo einem das klar wird. Robert Aitken hat das mal so beschrieben, dass man das unter anderem daran erkennt, dass Leute zuerst auf der Suche sind, nach einem Ort sind, wo sie am besten Zen praktizieren können. Und die reisen dann durch die ganze Welt und suchen den besten Lehrer, die beste Gruppe, die beste Disziplin und vergleichen das alles, wo das jetzt am besten klappt. Und suchen sich dann endlich einen Ort, wo das optimal ist für ihren spirituellen Fortschritt. Jemand, der das Zen des großen Fahrzeugs erreicht hat, denkt eigentlich, wie kann ich den Ort, wo ich hier bin, zu einem Ort machen, wo Leute optimal Zen praktizieren können. Also eine ganz andere Motivation, das ist die Motivation des großen Fahrzeugs. Aber auch diese Art des Zen ist noch, man könnte sagen, mit einem Mangel behaftet. Der grundlegende Mangel ist die Suche nach der Befreiung. Auch im Zen des großen Fahrzeugs steckt immer noch die Vorstellung, so etwas wie Befreiung ist notwendig. Es muss eine unglaublich harte Arbeit unternommen werden, um die vielen leidenden Wesen zu befreien. Und damit ist gleichzeitig gegeben ein Gegensatz zwischen Nirvana, Samsara, leidendes Wesen, befreiter Buddha. Die Spannung, die im Bodhisattva-Gelöbnis drin liegt, liegt genau da drin. Das, was wir rezitieren, wir geloben, alle Wesen zu retten. Und gleichzeitig, jeder, der mal darüber nachdenkt, muss sich darüber klar sein, dass das eine eigentlich unmögliche Aufgabe ist, so wie sie da erscheint. Ich wäre ja schon froh, mich selbst retten zu können. Oder vielleicht, wenn ich gut bin, 10, 100, 1000. Vielleicht, wenn ich das absolut optimieren kann, vielleicht auch noch ein bisschen Computerhilfe dazu nehme und ein paar Multiplikatoren habe, vielleicht 1 Million. Wie viele hat Shakyamuni Buddha retten können? Auch nicht alle. Nicht mal Shakyamuni. Also, wenn das gemeint sein sollte, dass alle Wesen in der Welt auf einmal so eine Befreiungserfahrung haben, wie auch immer ich mir die vorstelle, dann ist das nicht zu schaffen. Und das bedeutet natürlich, dass ich die Welt immer als mangelhaft ansehe, als etwas, was verbessert werden muss. Dass ich mich selbst als etwas ansehe, was verbessert werden muss, was seinem Wesen nach nicht vollkommen ist, dem etwas fehlt, etwas, an dem ich dauernd rumbasteln muss. Eine große und eine anstrengende Aufgabe. Es gibt etwas zu erreichen, und zwar nicht nur für mich, sondern für alle. Das Zen des höchsten Fahrzeugs ist der entscheidende Sprung zur nächsten Stufe. Und das ist eigentlich das, wo nach der Lehre des Zen das wirkliche Zen erst beginnt. Die Basis dafür ist wirklich die Erkenntnis, die Erfahrung, dass alles, was existiert, mein eigener Geist, der mir so unvollkommen vorkommt, ich selbst, dieser Körper, dass das alles schon fertig ist, dass das schon vollkommen ist, dass das schon frei ist, dass das Buddha ist. Aus Sicht des Zen beginnt damit eigentlich erst der wirkliche Buddhismus. Das ist der Kern des Ganzen. Die anderen Dinge, die Suche nach dem Nicht-Ich, beziehungsweise das Aufgeben der Vorstellung eines Egos oder der Versuch, die Motivation, andere zur Befreiung zu führen, sind letztlich nur geschickte Mittel auf dem Weg dahin. Worum es wirklich geht, ist eine Erkenntnis, eine Erfahrung dessen zu machen, wie es ist, wenn wirklich alles Buddha ist. ein für Kalligraphien beliebter Spruch ist: Jede Schneeflocke fällt genau richtig. Das hören wir gerne, weil das so ein schönes Bild ist. Können wir uns auch vorstellen. Wir hatten ja gestern ein bisschen Schnee nach langer Zeit. Und wenn man so aus dem Fenster schaut und die Schneeflocken so runterfallen sieht, sieht das zwar ein bisschen planlos aus, aber dann kann man sagen, ja, es ist schon alles richtig so. Genauso fallen die Schneeflocken. Da fehlt nichts. Muss niemand etwas verbessern. Ein wichtiger Punkt, zum Beispiel auch beim Umgang in den japanischen Künsten, Sachen nicht so kontrolliert sind, dass auch ein paar natürlich gefallene Blätter auf dem Boden liegen. Auch da geht es darum zu schätzen, dass so wie es ist, vollkommen ist. Sehr einfach bei so etwas wie Schneeflocken. Sehr schwierig, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf andere Dinge richten, auf die Nachrichten, auf das, was in meinem Geist geschieht, wenn ich die Nachrichten höre. Es tatsächlich geschehen konnte, dass Herr Trump nochmal Präsident wird. Wie ist das möglich? Es wäre ein schönes Korn. Wie war es möglich, dass so jemand nochmal Präsident wird? Und was wir wirklich erreichen müssen, wenn wir diese Form von Zen verstehen, verwirklichen wollen, ist genau dieser Punkt, dass wir uns selbst, die ganze Welt zu 100% erleben, vollkommen, unseren eigenen Geist, unsere Widerstände, unsere Wünsche, und alle diese Dinge, die wir ständig mit dem Etikett unvollkommen, falsch, schlecht etikettieren, alle diese Dinge als vollkommen zu erkennen. Das geht nicht dadurch, dass man jetzt sagt, das ist schon alles gut so. Das funktioniert nicht. Es geht auch nicht darüber, dass ich sage, ich versuche das jetzt nach und nach zu integrieren und zu akzeptieren. Dann bin ich da schon immer lockerer. Und irgendwann wird das immer besser, glaube ich. Das funktioniert auch nicht. Das funktioniert letztlich darüber, dass unser Geist gereinigt wird. Unseren Geist reinigen heißt nicht unbedingt, ihn leer zu machen, in dem Sinne, dass wir eine schwarze Schale oder ein schwarzes Loch in uns selbst erzeugen, sondern dadurch, dass wir unseren Geist 100% erleben, vollkommen konzentriert auf uns selbst. Uns zu 100% wahrnehmen, unsere ganze Aufmerksamkeit auf unser Sein richten, unserem Geist nicht erlauben, durch die Gegend zu wandern und sich Sachen anzuschauen, die er hier mal nett findet, die er da bisschen unangenehm findet, sondern zu versuchen, zu 100% davon frei zu werden. Ein Rohatsu Sesshin ist eine sehr gute Gelegenheit, sich einen Einblick in diese Erfahrung zu verschaffen. Und um dahin zu gelangen, ist das Entscheidende, keinen Gedanken auf irgendetwas anderes richten, als das, was hier bei dem Sesshin zu tun ist. Nicht in die Zukunft schauen, nicht in die Vergangenheit schauen, die ganze Aufmerksamkeit nur auf euren Geist richten. Betrachtet euren Geist, schaut auf euren Geist, sonst nichts. Eine Woche lang mit ganzer Intensität. Dann habt ihr eine Chance, einen Hauch oder auch etwas mehr vom Zen des höchsten Fahrzeugs zu erleben. Das ist eigentlich das Einzige, worum es im Zen geht. Ich lade euch also ein, bei diesen Sesshin das zu tun, diese große Gelegenheit zu nutzen, diese Anstrengungen, diese Schmerzen, diese Widerstände nicht umsonst auf euch zu nehmen, sondern das zu erreichen. Euch nur auf euren Geist zu konzentrieren und wirklich euren Geist leer und frei werden zu lassen. Viel Erfolg dabei. Danke.